Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung an dich und den beteiligten Mittelbau. Und vielen Dank für die sehr netten Worte. Ich habe nur eine winzige Korrektur, auf die wir stolz sind. Wir haben den Mediamarkt nicht 2008, sondern 2006 herausgegeben. Mhm. Also 2 Jahre vor der Krise, als Marx wieder fashionable wurde. Und da sind wir irgendwie heute noch stolz drauf, dass wir es gemacht haben, bevor es wieder in wurde. Und sozusagen damals auch uns wie bis heute hochgezogene Augenbrauen antun mussten für die Beschäftigung mit Marx und marxianischer, was ein sehr weites Feld ist, marxianischer Theorie. Ich bevorzuge den Ausdruck marxianisch vor marxistisch, weil der Begriff Marxismus so belastet ist. Und da gibt es ein sehr weites theoretisches Feld. Und ich habe jetzt gerade in Weimar, wo ich Fellow bin, wieder gemerkt, wie verwundert manche Leute darauf reagieren, dass man sie überhaupt noch mit sowas beschäftigt. Oder wieder oder gerade jetzt erst recht. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass dieses Heft, was Till und ich herausgegeben haben, das gibt es Open Access im Netz. Das machen wir bei der Navigation grundsätzlich so. Das ist immer direkt Open Access. Das heißt, ich habe jetzt die Webadresse nicht im Kopf, aber das findet man über meine Website oder auf dem Universi Verlag. Das ist alles offen zugänglich und kostenfrei zugänglich. Das ist uns natürlich auch wichtig. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Till und ich gerade an einem so einer Art Sequel arbeiten zu dem Heft. Wir dürfen erfreulicherweise ein Heft von Maske und Couturn, der altehrwürdigen Theaterzeitschrift in Wien, herausgeben. Und haben das angesichts, nächstes Jahr ist ja 20. der Geburtstag von Marx, haben das Marx als Medientheoretiker genannt. Ganz profaner Titel. Und das soll dann, wenn alles glatt geht, nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Ich bin ja immer noch 2017. Dieses Jahr ist 200 Jahre Marx Geburtstag. So, ich bin immer noch irgendwie 2017. In diesem Sinne auch frohes Neues. Also den Vortrag, den ich jetzt machen werde, ist wesentlich gestützt auf das Vorwort aus diesem Heft. Deswegen bin ich sozusagen nur einer der beiden Autoren dessen, was ich jetzt vortrage, und werde das aber zwischendurch immer kommentieren, so damit das jetzt nicht einfach nur das Vorwort vorgelesen ist. Ich werde ein paar Punkte erläutern, die vielleicht auch unklar, wo wir auch selber das Gefühl haben, wenn man das heute nochmal liest, da hätte man hier oder da das noch vielleicht anders gewichten oder anders kommentieren müssen. Ich steige mal ein. Also es gibt auch keine PowerPoint. Das ist der erste Vortrag, den ich seit 10 Jahren halte, ohne Visuals, weil ich dachte, wir konzentrieren uns mal auf das theoretische Argument. Und da fällt mir jetzt tatsächlich nicht so viel ein, was ich an die Wand werfen kann. Außer ein paar Zitate, aber die kann ich auch langsam vorlesen, so dass man sie versteht. Und man kann ja hinterher in der Diskussion alles nachfragen. Also, nachdem Kritik in vielen geistes- und kulturwissenschaftlichen Kreisen während der vergangenen Jahrzehnte eher verschmäht wurde, erlebt sie gegenwärtig so etwas wie einen kleinen Aufschwung, auch in der Medienwissenschaft. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt das Graduiertenkolleg Kulturen der Kritik in Lüneburg, die vorletzte GFM-Jahrestagung war zu Kritik. Und jetzt hat sich gerade vor wenigen Wochen das Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft gegründet in München. Und das zeigt ja irgendwie offenbar so eine Art Bedarf an, auch in der Kommunikationswissenschaft, die ja in Deutschland nicht identisch ist mit der Medienwissenschaft. Gerade das vielerorts seit längerer Zeit in Verruf geratene Projekt einer Gesellschaftskritik, die angesichts der weltweit herrschenden Verhältnisse fast zwangsläufig die Form einer Kritik an der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft annehmen muss, scheint seit der Finanzkrise von 2007 wieder in akademischer Attraktivität zu gewinnen. Also wie gesagt, plötzlich ist Marx wieder etwas mehr oder auch verwandte Ansätze etwas mehr im Fokus, als das davor war. Und dabei liegt die Verbindung von Medienwissenschaft und Kapitalismuskritik ja durchaus nahe. Denn man schließt an 2 dominante Selbstbeschreibungen der gegenwärtigen, der gegenwärtigen westlichen Gesellschaften an. Einerseits als Medien- und Informationsgesellschaft, das lässt sich schwer von der Hand weisen, das Unsichgreifen von Digitaltechnik in Alltag, was vielerorts als Digitalisierung diskutiert wird, ist eine herrschende Selbstbeschreibung. Zweitens als kapitalistische oder, wie es eigentlich offiziell meistens eher heißt, als marktwirtschaftlich verfasste Gesellschaft. Insofern scheint es naheliegend zu sein, die Erforschung von Medien und die Erforschung der Formen, sage ich mal ganz vorsichtig, die Formen, die man mit marktwirtschaftlich oder kapitalistisch bezeichnet, in Beziehung zu setzen. Wenn man so anfängt, hat man sofort das Problem, dass man bestimmte Begriffe erklären müsste. Die erste Frage ist natürlich, was meint man eigentlich mit Kapitalismus? Ja, was ist das überhaupt? Ich möchte nicht verschweigen, dass es zum Beispiel herrschende ökonomische Lehren gibt, die diesen Begriff schlichtweg ablehnen, also die den für Unsinn halten. Den Begriff gibt es nicht, zumal meist mit der Begründung, dass die Formen, um die es geht, ewige Naturformen sind. Menschen haben immer schon getauscht und so weiter. Und im Grunde war schon der Faustkeil so eine Art Kapital, und deswegen muss man das dann Kapitalismus nennen, wenn das schon immer so war. Ja, das braucht man ja gar keinen Begriff dafür. Dann drängt sich die Frage auf, wie das Verhältnis dieses Begriffs zum viel moderater klingenden Begriff der Marktwirtschaft ist. Es ist so, es gibt eine Reihe von Strömungen, auch selber aus marxianisch inspirierten Richtungen. Ich denke da etwa an Fernand Braudel, den bedeutenden französischen Historiker, der ausdrücklich Kapitalismus und Marktwirtschaft unterscheidet. Ja, ausdrücklich unterscheidet. Und das hat aber, ich habe da Probleme mit, aus verschiedenen Gründen. Der wesentliche ist, dass meistens das, was dann dort Kapitalismus genannt wird, als so eine Art Verzerrung oder Perversion der an sich guten Marktwirtschaft erscheint. Ja, das ist dann irgendwie, das ist ein Thema, was immer wieder kommt in dem Paper heute, weil das halten wir auch, glaube ich, für sehr wichtig, dass man darauf insistiert. Dann geht es immer um die Gier der Banker und der Reichen und die Hochfinanz und sowas, die eigentlich wunderbare, produktive und freiheitliche und natürlich auch noch soziale Marktwirtschaft irgendwie deformieren. Ich glaube, das ist jetzt argumentativ sehr umstritten und sehr weites Feld. Es gibt auch eine sogenannte Varieties of Capitalism Diskussion. Also wie unterscheiden sich verschiedene Kapitalismen? Welche sind ihre zentralen Prinzipien, die übereinstimmen? Wir haben uns in dem Vorwort geeinigt zu betonen, dass wir jede gesellschaftliche Produktionsweise, die um die Akkumulation vom abstrakten Wert zentriert ist. Also Marx berühmte Formel GWG'. Man investiert Geld, produziert Waren, um hinterher mehr Geld rauszukriegen. Punkt. Und dieser Prozess ist im Prinzip unendlich. Ja? Wenn man sich darauf einigt, dass dieses Grundprinzip sozusagen das Prinzip ist, was Kapitalismus definiert, dann kann man dann immer noch unabhängig davon sagen, wie sieht das Verhältnis zum Staat aus, das kann unterschiedlich sein, zur Kultur, so. Aber das ist so unsere Grundidee, wie man das definiert. Zweite Frage, die sich bei so einem Thema sofort aufdrängt, was versteht man eigentlich unter Medienwissenschaft? Ja, wenn man da so dick vorne drauf schreibt, Medienwissenschaft und Kapitalismuskritik, klingt das ja so, als wüsste man das. Ich sag ehrlich, das habe ich im Vorwort zu meinem Handbuch Medienwissenschaft nochmal geschrieben. Also man muss, glaube ich, sehr deutlich sagen, dass es ein sehr weites Feld ist mit sehr heterogenen Teilen, sehr zerklüftet, theoretisch und methodisch, die Medienwissenschaft. Ich glaube auch nicht daran, dass irgendwie irgendwann, was ja schon lange geäußert worden ist, das gilt übrigens für viele andere Kulturwissenschaften auch, dass irgendwann der große systematische Zusammenhalt kommt und dann hat man so eine Art pyramidale Architektur, wo alle Teile zusammenhängen. So funktionieren Wissenschaften einfach nicht. Nicht mal die Naturwissenschaften. Ja, das ist einfach nicht so. Das kann man übrigens wunderbar von den Library Studies und Science Technology Studies lernen. Wissenschaften sind evoluieren und sind heterogene Gebilde. Deswegen müsste man die Frage, welche Medienwissenschaft mit welcher Art von solcher Kritik kooperieren will, das müsste man differenzieren danach, was man eigentlich damit meint. Das kann ich jetzt aber nicht lösen. Und schließlich will ich darauf hinweisen, das hängt mit dem ersten Punkt zusammen, wie man Kapitalismus definiert, dass Kapitalismuskritik selber ein ganz schwieriges Feld ist. Weil es gibt nicht nur, und das ist schon eine Unterscheidung, die man selber angreifen kann, was ich, sagen wir mal, emanzipatorische oder progressive Kapitalismuskritiken nennen würde. Es gibt auch jede Menge reaktionäre, rechte bis nationalsozialistische Kapitalismuskritiken. Auch das ist ein sehr weites Feld, historisch ausdifferenziert. Einer der Punkte, auf den ich wieder zurückkomme mehrfach, ist, vielleicht ist der einfachste Unterschied, den man machen kann, der, dass reaktionäre und, sagen wir mal, tendenziell faschistoide Formen von Kapitalismuskritik dazu neigen, das Problem zu personalisieren. Ja? Und da sehen Sie schon, wie gefährlich das ist, wenn im Fernsehen ganz unverdrossen von den gierigen Bankern schwadroniert wird, die schuld sind an der Finanzkrise 2008. Das heißt nämlich im Klartext, dass er behauptet wird, dass es eine Personengruppe gibt, die schuld ist. Woran dann ja sich relativ leicht der Schluss ankommen lässt, denn dann muss man die einfach nur alle in den Knast werfen oder Schlimmeres. Und dann klappt das alles wieder ganz wunderbar. Und das hatten wir schon mal, sowas, wie Sie sich vielleicht erinnern können. Ja, also man muss vorsichtig sein. Wenn man Kapitalismus kritisiert, muss man meines Erachtens die Formen angreifen, in denen sich Menschen bewegen. Und nicht Leute, die schuld sind. Man sollte das nicht personalisieren. Zumal es mir noch nie eingeleuchtet hat, warum es irgendwie ein Fehler sein soll, dass Manager gierig sind, wenn doch gleichzeitig behauptet wird, das Streben nach Eigennutz sei die Natur des Menschen. Und deswegen sei die Marktwirtschaft die beste aller Wirtschaftsordnungen. Ja, wenn das so ist, was ist denn dann der Fehler, daran gierig zu sein? Ja, das macht ja hinten und vorne keinen Sinn. Also kurzum, deswegen würde ich sagen, muss sozusagen auf die Form achten. Das nur als Einführung. Naja, jedenfalls, wie du schon richtig angemerkt hast, wir hegen im Grunde ja nicht den Anspruch, eine Diskussion komplett neu zu erfinden. Es gibt komme ich auch noch mal ein bisschen drauf. Es gibt natürlich eine lange Tradition in der Medienforschung, die sozusagen mit marxianischen Theorieständen gearbeitet hat und die sich kritisch mit Medien im Kapitalismus oder Kapitalismus als Medium, wie auch immer, auseinandergesetzt hat. Natürlich muss man hier ganz berühmte Namen nennen, wie Benjamin, Adorno hat übers Fernsehen geschrieben, ja, also Dieter Prokop macht in den 70er Jahren, schreibt das Buch, der Medienkapitalismus. In der Kommunikationswissenschaft hat es immer solche Tendenzen gegeben, auch wenn offensichtlich die Neugründung dieses Netzwerks jetzt letztes Jahr einen Schluss zulässt, dass diese Tendenz nicht mehr sehr stark ist in der Kommunikationswissenschaft. Sonst müsste man ja ein solches Netz trennen. Doch in dem, was in Deutschland, oder sagen wir mal erst in Westdeutschland, in den 80er Jahren und dann seit den 90er Jahren, das ist ganz schwierig, die Kulturwissenschaft, die Medienwissenschaft genannt wird, im Unterschied zur Kommunikationswissenschaft, die so eine Genealogie hat, die mit Namen verbunden wird, werden auch sicher verkürzend, wie zum Beispiel Norbert Wolz und Friedrich Kittler. Gerade diese Strömung oder diese Gründerväter, das ist halt ja was zutiefst Patriarchales, aber diese Gründerväter, da war gerade die Aversion, das kann man wahrscheinlich biografisch auch gut verstehen, weil die in den 70er Jahren mit kritischer Theorie gequält worden sind im Studium und dann hatten sie die Schnauze voll, so wie das immer ist, und dann wendet man sich gegen die eigenen Lehrer und so. Das wäre jetzt meine vulgärpsychologische Erklärung, warum es diese starke Abneigung geht. Da gab es eine ganz starke Zurückweisung der Ideen der kritischen Theorie. Das passt vielleicht auch an die 80er, Hochzeit des Yuppietums und so weiter, Aufkommens Neoliberalismus, der Reaganomics und so, die ja bekanntermaßen erstmal in KZs in Chile an Menschen ausprobiert worden sind in den 70er Jahren, der wunderbare Neoliberalismus. Aber das schreibt Norbert Wolz zum Beispiel 1989, im Abschied, Zitat, im Abschied von der Gutenberg-Galaxis schwindet der neuzeitliche Vorrang des Optischen zugunsten einer neuen Taktilität. Die Distanz des perspektivischen Weltverhaltens weicht sachlicher Nähe. Und damit hat der Kritik ihre letzte Stunde geschlagen. Denn Kritik setzt Perspektive und rechten Abstand voraus. Der Kritiker konnte noch Standpunkt beziehen und genoss die Unbefangenheit der freien Betrachtung. Das alles gibt es in der Welt der neuen Medien nicht mehr. Punkt. Also wird dann programmatisch verkündet, Kritik ist unmöglich geworden. In einer an Marshall McLuhan angelehnten Diktion argumentiert Wolz also, es sei der Medienwandel selbst, welcher der Kritik den Boden entziehe. Dieses klassisch zu nennende medienwissenschaftliche Argument, insofern die Medien selbst die auslösenden und bestimmenden Faktoren sind, ist beim zweiten Hinsehen nicht leicht zu verstehen. Weshalb genau sollen die neuen Medien Kritik verunmöglichen? Also im Zeitalter der sozialen Medien, gut 20 Jahre später oder 25 Jahre später, jetzt nicht so unbedingt das Gefühl, dass das der Fall ist. Inwiefern machen sie Perspektive und rechten Abstand unmöglich? Die Ebene der Medieninhalte kann nicht angesprochen sein, denn zum Beispiel fotorealistische Computergrafik ist ja weiterhin perspektivisch oder kann perspektivisch konstruiert sein. Auch kann damit kaum gemeint sein, dass man heute zum Beispiel Kritik am Internet im Internet formulieren muss und also das Kritisierte damit immer schon voraussetzt. Das gilt natürlich auch für die Kultur vor den neuen Medien. Ja, ich kann die Buchkultur auch in Büchern kritisiert oder das Fernsehen im Fernsehen. Das macht es ja zunächst mal nicht unmöglich, dass man das versuchen kann. Also man kann das jetzt im Detail weiter auseinandernehmen, aber jedenfalls leuchten diese Argumente, wenn man die heute sieht, nicht mehr so, also mir jedenfalls und vielen anderen auch, nicht mehr so unmittelbar ein. Und Wolz schreibt weiter, die neuen Medien folgen, Zitat, dem Imperativ eines mathematischen Tatsachenstils, der sich schlecht mit individuellen Meinungsverschiedenheiten verträgt. Zitat Ende. Und dann Till nicht zu Unrecht angemerkt, hat man das Geschäft von Kritik erst auf eine Angelegenheit individueller Meinungsverschiedenheiten reduziert, braucht man es mit der Argumentation wohl nicht mehr so genau zu nehmen. Und Wolz stand natürlich, Wolz ist jetzt hier nur der das Opfer sozusagen, er stand mit seiner zurückweisenden Kritik überhaupt nicht alleine, natürlich gerade bei Kittler, der hier auch in Bochum gewirkt hat. Gerade Kittler hat mit drastischen Worten zum Teil die Frankfurter Schule zurückgewiesen. Kittler will die Medien in der Medienwissenschaft seiner Prägung Medien selbst in den Mittelpunkt rücken und die Eigengesetzlichkeit medialer Codes, Apparate und Prozesse betonen. Die gesellschaftliche Verfasstheit von Medientechnik oder die Untrennbarkeit von Medien und Sozialität gerät dabei zwangsläufig zur Nebensache oder wird sogar zum Hindernis erklärt. So schreibt Kittler an einer Stelle, das Beharren auf dem Sozialen sei selber eine der bürokratischen Fesseln, um Hardwareentwicklungen zu behindern. Was immer das genau heißen soll. Zitat Ende. So gesehen besteht der viel diskutierte Sonderweg in der jüngeren deutschsprachigen Medienwissenschaft in der gewollten und demonstrativen Ausblendung sozialer und ökonomischer Faktoren. Und also auch ein Bruch eben mit jener Tradition, die eigentlich bis dahin die Mediendiskussion ziemlich stark bestimmt hat, infolge der kritischen Theorie. Und wie gesagt, ich glaube, das gibt da intellektuell biografische Gründe. Was auch ein Punkt ist, den wir im Vorfeld schon mal kurz diskutiert haben, es hat natürlich in anderen Ländern durchaus parallel auch andere Entwicklungen gegeben. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, ich mache im Sommer ein Ideologieseminar in Bonn und lese gerade wieder Stuart Hall. Ja, Stuart Hall zum Beispiel. Und diese Entwicklung, also British Center of Cultural Studies, das hat es ja parallel sozusagen zu dieser Entwicklung in Deutschland immer gegeben. Und da hat jetzt, haben ja Begriffe aus der marxianischen Theorie, wie Ideologie und wie Klasse, immer eine Rolle gespielt. Ja, die haben immer eine Rolle gespielt. Wir können nachher nochmal die Frage stellen, inwiefern sozusagen, also Cultural Studies habe ich ja sogar hier in Bochum gemacht noch. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das Seminar hatte. Ich glaube, bei Eva Warth, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Bei Eva Warth das war ja damals schon eine Diskussion, die auch hier in Bochum geführt worden ist unter uns Studenten, dass man auf der einen Seite irgendwie Leute hatte, die ganz angefixt waren, und ich musste mich da ehrlicherweise auch ein bisschen dazu rechnen, von Kittler und so. Und auf der anderen Seite waren die Leute, die eben mehr mit den Cultural Studies anfangen konnten, und manchmal bedauere ich, dass wir die Diskussion damals nicht irgendwie mehr mitgeschrieben haben oder so, weil das war sicher ein oder andere interessante Gedanke dabei. Also es gab immer auch parallel diese Entwicklung, die gibt es ja noch heute, und es hat zum Teil auch diese befremdete Rezeption der sogenannten German Media Studies, in den USA heißt das mittlerweile so, ja, die gelegentlich etwas befremdete Rezeption der German Media Studies im Ausland zur Folge, weil also Kittler ist zum Beispiel in den USA ganz in gerade, und interessanterweise Wolfgang Ernst, der sich ja so als Sachwalter Kittlers sieht, und da gibt es dann große Konfrontationen eben mit den Departments, in denen eben die Cultural Studies immer noch stärker sind oder verwandte Bewegungen. Na jedenfalls, das Verhältnis der jüngeren deutschsprachigen Medienwissenschaft zu gängigen Formen linker Kritik ist jedoch komplizierter als bloße Ablehnung oder einfacher Gegensatz. Das sieht man ja schon daran, dass Kittler zum Beispiel mit die Formel des informationstheoretischen Materialismus für seine Position geprägt hat. Oder die Rede in dem berühmten Band von Gumbrecht und Pfeiffer, Materialität der Kommunikation war. Das heißt, interessanterweise bezieht sich Kittler zumindest erstmal auf einer begrifflichen Ebene, gerade auf einen Begriff, der durch die marxianische Tradition wesentlich geprägt worden ist, nämlich den Begriff des Materialismus. Ja, zwar ist der geschichtliche Medienmaterialismus Kittlers, um das mal ganz vorsichtig zu nennen, vom historischen Materialismus von Marx oder Engels einigermaßen weit entfernt, und man kann ohnehin die Frage stellen, ob der historische Materialismus bei Marx und Engels überhaupt das Interessanteste ist an der modernen marxianischen Theoriebildung. Es gibt auch marxianische Theoretiker und Theoretikerinnen vor allen Dingen, die diese Geschichtsmodelle, die gelegentlich zu Teleologie neigen, selbst wieder verwerfen. Aber da will ich jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Zunächst meint materialistisch für den an Foucaults Diskursanalyse geschulten Kittler eher den, wie das dann Express des Verbes bei Kittler an einer Stelle heißt, Materialismus des Ereignisses. Das heißt die Positivität der, Zitat, faktisch ergangenen Diskurse einer Epoche. In den seit Mitte der 1980er Jahre entstandenen Arbeiten Kittlers verschiebt sich das Augenmerk von Diskursen dann auf die diskurstragenden Medientechniken. Weswegen Hartmut Winkler, der ja auch mal hier war in Bochum, jedenfalls vertretungsweise für ein paar Semester, meine ich mich zu erinnern, von einem reduzierten Materialismus spricht. Der statt der Gesellschaft als soziotechnisch-ökonomischem Komplex, der, wie das bei Marx heißt, Produktionsweise des materiellen Lebens, einzig die der Gesellschaft jeweils zur Verfügung stehenden technischen Gerätschaften meint. Der Materialismus bei Kittler scheint also vorwiegend auf Dinge oder Apparate fixiert zu sein. Was übrigens eine Kritik ist, die ihm ja heute nicht nur jetzt sozusagen aus der neueren theoretischen Linken entgegenschlägt, sondern eben auch aus Ansätzen wie aktuelle Netzwerktheorie oder Ähnlichem, dass man so isolierte Apparate beschrieben werden. Und man kann ja auch übrigens medienkulturell die Frage stellen, gibt es sowas überhaupt noch? Wenn alle sozusagen Apparate, Ubiquitous Computing in die Textur unserer Umwelt einfließen, was ja auch der Erich Hörl immer so gerne betont hat in der Diskussion der Medienökologie, kann man dann wirklich noch, macht das Sinn, wirklich von isolierten Apparaten zu reden? Geht das überhaupt? Es geht um die technische Arbeit der Apparate bei Kittler, was ich übrigens auch interessant finde als Anschluss an die heutige, sagen wir mal, neomarxianische Diskussion, weil die Frage nach der Arbeit der Technik wie sich das für menschliche Arbeit verhält, ist durchaus ein aktuelles Thema. Ähnlich kann man argumentieren, dass bei Kittler zum Beispiel eine Denkfigur auftaucht, die der, jedenfalls in manchen Lesweisen von Marx und Engels, beliebten Basisüberbaulehre durchaus ähnelt. Ja, also in bestimmten Lesweisen von Marx, auch die sind zum Teil in der neueren Diskussion selbst wieder zurückgewiesen worden. Und nicht erst in der neueren, muss man dazu sagen. Man kann das vereinfacht so darstellen, es gibt die ökonomische Basis und alle kulturellen Formen erheben sich darauf als Überbau. Das ist viel diskutiert worden, hoch umstritten, wie man sozusagen aus den ökonomischen Formen die kulturellen, ideologischen Formen wirklich ableiten kann. Geht das überhaupt? Ist das nicht zu monokausal? Ist das nicht Ökonomismus und so weiter? Die marxianische Theorie führt seit mindestens, würde ich sagen, 50 oder 70 Jahren diese Diskussion mit unterschiedlichen Ausprägungen. Interessanterweise gibt es bei Kittler natürlich die Betonung, dass es die technischen Medien sind, deren Veränderung die Entwicklung kultureller und ideologischer Strukturen prägt. Ja, das Argument ist unterschiedlich deutlich entwickelt. Bei Kittler an verschiedenen Stellen, aber ich zitiere, so schrumpfen dann Bedeutungen zu Sätzen, Sätzen zu Wörtern, Wörter zu Buchstaben und der Geist der Software erpuppt sich als reine Emanation der Hardware. Und es gibt ja dann auch ein Grammophon-Film Typewriter solche Sätze wie, was es von Leuten gibt, gibt es nur abhängig davon, was aufgeschrieben werden kann durch Medien und so weiter. Und man muss sich vom Phantasma des Medienerfinders verabschieden, weil sehr umgekehrt die Medien die Menschen gemacht haben. Steht da wortwörtlich drin. Ja, und das kann man dazu kann man jetzt erstmal stehen, wie man will, zu diesem Mediozentrismus. Das ähnelt der Idee, dass es eine Basis gibt, auf der sich ein Überbau erhebt, durchaus. Ja, die Denkfigur ist ziemlich ähnlich. Bei aller Zurückweisung, sagen wir mal, expliziter kritischer Theorie. Also man merkt dann schon auch, wo das dann irgendwie so ein bisschen herkommt. Naja, und dann es gibt es natürlich auch bei Kittler so eine Art kritische Komponente. Bei aller Zurückweisung der Kritik, es gibt sie schon. Es geht darum, die Genealogien von Medien und deren Funktionsweisen offenzulegen, besonders da, wo den Benutzerinnen und Benutzer mit technischen und juristischen Mitteln der Zugang und das Verständnis der Technologie erschwert werde. Sie kennen das bei Kittler, da gibt es diese Diskussion, also man dürfte kein Computeranalphabet sein, man müsste anfangen können, Code zu lesen. Oder am besten noch Assembler, also die Prozessoren auf Maschinenebene zu verstehen. Und wenn man das nicht tut und immer bloß an den Oberflächen kleben bleibt, ja, dann sei man so eine Art Idiot. Da gibt es dann aus der Zeit 97, Stefan Heidenreich, guter, lieber Kollege von mir, Text, der hat den Titel Icons, Bilder für User und andere Idioten. Ja, also das ist so dieser Geist. So, das ist so, naja, man muss das schon selber verstehen. Ja, und selber Software lernen. Und macht Kittler, was macht er in Berlin, macht mit seinen Studis, was macht er, C++-Kurse oder Computergrafikprogramme schreiben und sowas. Also, das ist so dieser Gestus, ja. Also, das ist so die Kritik, der kritische Ansatz ist, da gibt's schon eine Kritik. Die Kritik bezieht sich an der Schließung der Technik. Und diese Schließung der Technik wird zugerechnet in der Regel auf wirtschaftliche Einzelinteressenstrategien bestimmter Akteure. Intel wird genannt, natürlich, und das muss man Kittler lassen. 20 oder 30 Jahre before the fact, die NSA. Ja, da gibt's einen ganz berühmten Text, dessen Namen mir erfallen ist, No Such Agency, glaube ich. Ein Text über die NSA, der natürlich, wie man sich denken kann, aus aktuellem Anlass wiederentdeckt worden ist, immerhin. Dann die USA kriegt's auch immer ab, das finde ich ja auch durchaus problematisch, weil Anti-Amerikanismus ist jetzt auch, man muss ja die USA nicht mögen, aber Anti-Amerikanismus ist keine, das ist auch so eine Art Rassismus, ist keine gute Einstellung. Und das gibt so einen Zug ins Verschwörungstheoretische bei Kittler. Ja, also das da würde ich sagen, oder würden wir sagen, das ist nicht so richtig verwunderlich. Also wenn man keinen Begriff mehr von gesellschaftlicher Form hat, dann kann man das nur noch das Handeln irgendwelcher einzelner oder kollektiver Akteure zurechnen. Und dann besteht die Gefahr, dass man zu so quasi verschwörungstheoretischen Ableitungen, Microsoft habe ich vergessen, ist natürlich auch so ein Lieblingsfeind, hinaus. Und dann gibt's eben, jetzt muss ich dieses Zitat nochmal vorlesen, ein typisches Kittler-Zitat, das sozusagen diesen kritischen Gestus, der so also aus der Medienarchäologie kommt. Und wieder gibt's Zitat, beim normalen Umgang mit Maschinen läuft alles aufs Konsumverhalten des Knopfdrucks hinaus, während die Deckelhaube desselben Geräts natürlich nur vom Fachmann zu öffnen ist. Und wenn der kritische Diskurs als wäre im klassischen Europa nur eine Frankfurter Schule zustande gekommen, an dieser Gebrauchsanweisung nicht rüttelt, sondern bei geschlossener Deckelhaube über seinen Untergang durch Bewusstseinsindustrien philosophiert, ist schwerlich zu helfen. Viel produktiver wären, was auch immer das bedeutet, Synergien zwischen Mensch und Maschine, die zwar auch keine Deckelhauben öffnen, aber doch mit allen Knöpfen spielen. Aha. Also das ist sozusagen dieses, also es gibt eindeutig einen kritischen Diskurs, auch in diesem Diskurs, der unkritisch sein will, der aber versucht, das sozusagen von der Gesellschaft abzulösen und auf die Technik zu projizieren. Da kann man dann auch, da zeigen sich dann auch Differenzierungen zwischen Kittler und Bolz in diesem Diskurs der 80er, 90er Jahre. Das sind dann verschiedene Diskurse. Bolz ist da eigentlich noch viel radikaler, während Kittler eben im Grunde so ein bestimmtes kritischen Impetus noch beibehält. So, das wäre jetzt so ein bisschen, also nur, das ist natürlich ganz auszugshaft, wie sozusagen dieser entstehenden Medientheorie das Verhältnis, sagen wir mal, zur kritischen Theorie sich gestaltet hat und wie trotz aller Zurückweisung es bestimmte Spuren gab, die in dem Diskurs präsent geblieben sind. Folgendes möchte ich auf was, jetzt kleiner Sprung, auf was eingehen, was im Moment ganz aktuell in der Medienwissenschaft oder in, sagen wir mal, die Medienwissenschaft, in großen Teilen der Medienforschung, insbesondere in Deutschland ist, und Sie ahnen es schon, das ist natürlich die Akteur-Netzwerk-Theorie. Die Akteur-Netzwerk-Theorie, wo man auch, gibt es überhaupt die Akteur-Netzwerk-Theorie, also man kann mit Google recht Law, John Law und Latour von ihren Arbeiten ja unterscheiden. Ich persönlich bin ja eher, mag ja John Law lieber, aber gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Allerdings gibt es auch in diesem Diskurs interessanterweise eine dezidierte Kritik der Kritik. Das ist für Latour, nicht so sehr für Law, aber für Latour ist das ein wichtiger Teil des Arguments. Und das hat eine riesige Diskussion nach sich gezogen. Es gibt inzwischen schon den Ausdruck Post-Critical Studies und Post-Criticism. Da, auch zum Beispiel in der Literaturwissenschaft, Rita Felski macht sowas in den USA. Also da gibt es eine Zurückweisung der Kritik. Und eines der Argumente von Latour und der ANT ist, wenn die ANT, wenn das zentrale methodologische Paradigma der ANT ist, follow the actors. Man beobachtet also, wie menschliche und nichtmenschliche Akteure sich in konkreten Konstellationen verbinden. Man muss den Akteuren folgen und man muss, wie Latour sagt, die Sprachen der Akteure ernst nehmen. Er schreibt, man muss ihre eigene elaborierte und vollkommen reflexive Metasprache, Zitat Ende, ernst nehmen. Das ist ein klassisch ethnologischer Gestus. Also wir kommen nicht dahin und sagen, wir wissen, wie es bei euch läuft und erklären euch das jetzt mal mit unserer Theorie. Nein, nein, wir hören euch zu. Wie seht ihr denn die Welt selber? Ja, und das gilt auch übrigens für nicht belebte Gegenstände, weswegen ja dann Latour ein Parlament der Dinge fordern kann. Was auch immer, wie das auch immer genau aussehen soll. Jedenfalls ist die Idee so ein bisschen dahinter, das ist auch keine neue, ganz neue Denkfigur, die ist schon in der Kritik des marxischen Ideologiebegriffs, übrigens auch bei Stuart Hall gibt es so eine Diskussion, wie ich jetzt gerade zufällig gelesen habe. Also diese Vorstellung, dass es auf der einen Seite eine Theorie gibt, die weiß, wie die Welt wirklich läuft, und dann gibt es die alltäglichen Akteure, die irgendwie in irgendwelchen Verblendungszusammenhängen und Ideologien gefangen sind und nicht sehen, wie die Welt wirklich läuft. Es baut natürlich eine Dichotomie auf, die Latour zurückweisen will. Es soll vielmehr die Beschreibung der Arten und Weisen treten, in denen die Akteure ihre Welt performativ konstruieren, die Theorie habe zurückzutreten und dem zu folgen. Und das ist ja zunächst mal eine sympathische Geste. Ja? Also man mag ja vielleicht auch keine hochnäsigen Stalinisten mehr, die einem erklären, dass man irgendwie dumm und verblendet ist, während sie selber genau wissen, wie die Welt läuft. Das ist ja auch, das hat ja auch was unglaublich Autoritäres. Ja, das hat ja auch eine autoritäre Geste. Allerdings ist diese Argumentation bei Latour, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, natürlich auch selbst problematisch. Ja, also die Idee, dass bei Latour immer durchscheint, es gäbe eine voraussetzungslose Beschreibung von Netzwerk. Man könnte einfach beschreiben. Das halte ich für unhaltbar. Ja, also man muss ja schon Begriffe wählen. Wie man Phänomene sortiert. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was selektiert man? Welche Blackboxes macht man auf und welche nicht? Das wird einem nicht vorgegeben. Das sind theoretische Entscheidungen. Ja, man kommt nie voraussetzungslos irgendwo hin. Also diese Idee, die, das halte ich einfach für falsch. Die Vollständigkeit der Beschreibung, das, da gibt es ausdrückliche Zitate, jetzt, die lasse ich jetzt mal weg, ist natürlich auch unmöglich. Man kann keine vollständige Beschreibung liefern. Und selbst wenn man es könnte, was soll das? Also wenn ich ein gegebenes Netzwerk 1:1 beschreibe, habe ich im Idealfall einfach genau dasselbe Netzwerk nochmal. Und da gibt es ein schönes Zitat von Norbert Wiener und James Rosenblüt, schon aus 45, über The Role of Models in Science, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und das ist ein bisschen ironisch gemeint. Let the model approach asymptotically the complexity of the original situation. It will tend to become identical with that original system. As a limit, it will become that system itself. That is, in a specific example, the best material model for a cat is another, or preferably the same cat. Und da fragt man sich, für den Zweck hat das eigentlich? Ja, also wenn ich, also nichts gegen die Vorzüge einer dichten Beschreibung. Ja, dass man sozusagen empirisch gesättigt seine eigenen Begriffe überprüft. Aber man muss auch Begriffe haben. Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass eine bloße deskriptive Doppelung einer Situation irgendwas bringt. Klar, Latour räumt selber ein. Guck ich mal, wie ich in der Zeit liege. Latour räumt selber ein, wo sind Macht und Herrschaft geblieben und so weiter. Da will ich jetzt nicht mehr en Detail ausgehen, sonst dauert das zu lange. Grundsätzlich gibt es ein Problem, das habe ich jetzt gerade in Weimar viel diskutiert, das zu Ende zu bringen, dass es ein Problem gibt in der ANT zwischen der Annahme, es gäbe eine Flat Ontology, also wir beobachten alles auf derselben Ebene, wir bevorzugen nichts und gleichzeitig mache ich Follow the Actors. Das kann nicht funktionieren. Aus einem sehr einfachen Grund, was passiert eigentlich, wenn ich Akteuren folge, die selber keine flache Ontologie haben? Und die sagen, die Ontologie ist nicht flach. Es gibt Bevorzugobjekte, es gibt Superobjekte, zum Beispiel das Geld. Das Geld ist wichtiger als andere Dinge in unserem Leben. Es ist nicht einfach flat und gleich wichtig oder gleich wenig wichtig für alles andere. Dann gerate ich in meinem theoretischen Modell in eine schwere Krise. Und das ist ein großes Problem, was ich methodisch an der ANT sehe. Und hier sehe ich die Zurückweisung der Kritik. Also ich will damit andeuten, dass die Zurückweisung der Kritik in der ANT für selbstwidersprüchlich und problematisch halte. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert, zumal schlicht und ergreifend Kritik an Kritik immer noch Kritik ist. Ja, und das ist jetzt natürlich nur eine Skizze, mit der ich zwei Sachen adressiert habe. Einmal den Diskurs der deutschen Medientheorie, wie er eben sehr wichtig war, vor allen Dingen jetzt in den 90er Jahren, immer noch nachwirkt. Und andererseits, was gerade aktuell ist, ANT. Da gibt es natürlich noch viele andere theoretische Entwicklungen, ein paar habe ich genannt, die kann ich jetzt gar nicht diskutieren, alle hier. Aber damit man so ein Gefühl hat, wo in diesem Feld so ungefähr man ist. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, wie könnte man denn nun neu ansetzen und natürlich eingedenk der kritischen Tradition, die es schon gibt, um in eine Medienwissenschaft einen kritischen Impuls wieder reinzuholen. Das Erste, was ich für wichtig halte, ist, dass man dabei nicht die Idee der Medienwissenschaft, weswegen die ja so heißt, über Bord wirft, dass sozusagen Medien gewissermaßen nicht einfach neutrale Kanäle und transparente Fenster auf irgendwelche Interessen sind, die vorausgesetzt sind. Was übrigens interessanterweise in der ANT so ähnlich ist. Latour unterscheidet ja die Intermediäre von den Mediatoren. Ja, und die Mediatoren sind die Übersetzer, die einen Unterschied machen, und die Intermediäre sind transparent und nicht wichtig, oder es gibt gar keine, das ist nicht immer so ganz klar bei Latour, ist aber auch nicht so wichtig. Also man muss diese Idee, dass die Vermittlung nicht einfach nur transparent ist, ernst nehmen. Und gleichzeitig dennoch die Idee aufrechterhalten, dass man gesellschaftliche Formen kritisieren kann. Das Problem ist an dieser Idee, dass Medien transparent sind, dass man dann sehr gerne dazu neigt, sie eben als Mittel, sagen wir mal, von vorausgesetzten Klasseninteressen, klassische Figur, zu betrachten. Oder gar von Interessen von Konzernen. Ja? Das würde aber jetzt mal unabhängig von den verschwörungstheoretischen und personalistischen Implikationen, die ich am Anfang genannt habe, würde das ja das Medium neutralisieren. Das wäre quasi nur ein Kanal, durch das sozusagen die Macht oder die Interessen von einem anderen Punkt fließen. Wenn man die Medien aber ernst nehmen will und trotzdem also das stark halten will, diese Einsicht, die, sagen wir mal, durchaus auch von Kittler und anderen natürlich, McLuhan, obwohl das natürlich wieder was ganz anderes ist als Kittler, ernst nehmen will und dann trotzdem einem kritischen Impuls folgen will, dann kommt man natürlich in einigermaßen komplizierte theoretische Probleme. Nimmt man an, dass Medien eigengesetzlich operieren und etwa gesellschaftliche Verhältnisse einseitig determinieren, also das wäre eine vereinfachte klassische Kittlersche Position, die übrigens bei Kittler selber nie so einfach gegeben war, das muss man auch nochmal dazu sagen, dann erscheint Kritik an ihnen entweder, das hatten wir schon, von vornherein aussichtslos, oder sie muss auf die Institutionen verschoben werden, die ihrerseits die Medien prägen. Und das erklärt dann plötzlich die Rolle des Militärs bei Hitler. Wo man sich immer fragt, warum spielt das Militär da so eine Riesenrolle und der Krieg? Das ist genau der Diskursgrund dafür. Ja, weil man nur erklären kann, warum die ihre spezifische Form haben, wenn man dafür eine Institution verantwortlich macht, nämlich das Militär. Aber das gerade impliziert erneut personalistisch verkürzte Vorstellungen von Kritik, nach denen Medien nur als transparente Kanäle funktionieren. Und also die Kernfrage, um die sich am Ende alles dreht, ist, muss man den starken Medienbegriff tatsächlich aufgeben, wenn man Medien auf ihre, und das sind Begriffe, die man vielleicht in Anführungszeichen verwenden müsste, auf ihre soziale und ökonomische Dimension hin befragen will. Ja? Dann muss man das tun. Was spricht dagegen, Medien, denen man eine Eigengesetzlichkeit zugestehen will, als konstitutive Faktoren oder Systemstelle auch sozioökonomischer Zusammenhänge zu begreifen. Also wenn man so will, in einer gewissen marxischen Terminologie gesprochen, sind Medien nicht auch einfach, oder nicht einfach, sind Medien auch Produktivkräfte. Lassen sich die Annahmen und Einsichten eines gewissen kittlerschen Medienmaterialismus nicht doch und natürlich entgegen den Absichten seines Erfinders mit einem historischen Materialismus gesellschaftliche Verhältnisse verbinden? Was hindert die Medienwissenschaftstheorie daran, eine nicht nur epistemische oder ästhetische, sondern auch sozioökonomische Eigengesetzlichkeit der Medien anzunehmen? Worauf ich jetzt nicht en detail eingehen will, ist, das haben wir in dem Vorwort etwas entfaltet, und von mir, so Gott und das Peer Review denn wollen, scheint in der Zeitschrift Medienwissenschaft in der nächsten Ausgabe Medienökonomie ein langer Aufsatz zu das Geld und die Medientheorie, wo es nochmal darum geht, dass es auch in der ganzen Tradition der Medientheorie immer wieder Hinweise und Verweise auf Ökonomie, auf Arbeit, auf Wert gibt, die systematisch einfach noch nicht herausgearbeitet sind. Es gibt da so eine Art unterschwelligen Strang der Rolle der Ökonomie, besonders interessant, auch bei McLuhan zum Beispiel, was vielleicht überraschen mag, auch bei McLuhan. Und es ist interessant, dass in vielen dieser medientheoretischen Diskurse, und damit komme ich jetzt zu einem zentralen Argument von uns, die Rolle des Geldes zentral betont wird. Denn man kann ja die These vertreten, dass wenn man eine theoretisch belastbare Schnittstelle zwischen medientheoretischen und ökonomischen Diskursen sucht, dann ist es möglicherweise oder in einer ersten Annäherung das Geld. Das Geld einerseits spielt offensichtlich, auch wenn man jetzt im Einzelnen die theoretische Bestimmung, was Geld und wie Geld in Ökonomien operiert, ist ein außerordentlich kompliziertes Feld. Es gibt da sehr viele verschiedene Theorien. Als ich angefangen damit habe, mich zu beschäftigen, bin ich in eine Krise geraten, weil es so ein riesiges theoretisches Feld ist, sehr unterschiedliche Interpretationen davon gibt. Aber jedenfalls spielt Geld eine gewisse Rolle in ökonomischen Theorien, in allen übrigens nicht gleich viel, interessanterweise. Und man kann in einer vorsichtigen Annäherung Geld durchaus als Medium verstehen. McLuhan hat ein Kapitel zu Geld. Terkel Parsons, der Urvater der, oder ein Urvater der systemtheoretischen und strukturfunktionalistischen Soziologie, sagt ausdrücklich und wortwörtlich, das Muster des Medienbegriffs, den ich mir zurechtgelegt habe, ist das Geld. Punkt. Das steht da einfach, klipp und klar. Und selbst McLuhan schreibt in einem wenig bekannten Vortrag von 1973, jedes Medium hat eine bestimmte Funktion, die Übertreibung. Und das beste Beispiel dafür, das ich kenne, ist Geld. Also es gibt diese Verbindung tatsächlich, dass also die Tradition des Medienbegriffs offenbar mit dem Geldbegriff zusammenhängt, auch wenn ich offen sagen will, dass ich mir noch nicht so sicher bin, wie das genau funktioniert. Jedenfalls kann man im Einzelnen sehr gut zeigen, wie gesagt, ich will das jetzt nicht en detail alles vortragen, dass hier Zusammenhänge bestehen können. Ich will nur ein Zitat von McLuhan vorlesen, das als Beispiel dafür, ich zitiere, so ist also die Belastung, die Beschleunigung des Tempos oder die größere Last der Anreiz zu neuen Erfindungen. Im Falle des Rades als Ausweitung des Fußes zum Beispiel, das ist die klassische McLuhan'sche Figur, Medien sind Ausweitung des Körpers, war der Druck durch neue Belastung als Folge des beschleunigten Austauschs durch die Medien der Schrift und des Geldes unmittelbar Anlass zur Ausweitung oder Amputation dieser Funktion von unserem Körper. Das ist aus Understanding Media. Und da steckt so im Grunde der Satz drin, eine bestimmte veränderte Form von Ökonomie, ein beschleunigter Austausch, erzwingt neue Verkehrsmittel oder Infrastrukturen, würde man heute sagen vielleicht. Das ist jetzt nur aus dem Zusammenhang gerissen, aber das zeigt sich, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja, auch die Beschleunigung, die eine Rolle spielt bei McLuhan. Das spielt eine Riesenrolle im Kapital, zweiter Band. Zitat Marx, die Expansion und Kontraktion der Umlaufzeit, wirkt daher als negative Schranke auf die Kontraktion oder Expansion der Produktionszeit oder des Umfangs, worin ein Kapital von gegebener Größe als produktives Kapital fungiert. Je mehr die Zirkulationsmetamorphosen des Kapitals nur ideell sind, das heißt, je mehr die Umlaufzeit gleich Null wird, der Begriff der Echtzeit bei Marx, oder sich Null nähert, umso mehr fungiert das Kapital, umso größer wird seine Produktivität und Selbstverwertung. Das heißt, all der Diskurs der Beschleunigung von Virilliot bis zu Latour, ja, Immutable Mobiles werden ausgewählt, weil sie eine Beschleunigung erlauben. Kann man argumentieren, dass das natürlich ein indirekter Hinweis auf gesellschaftliche Verhältnisse ist, in der Austausch existiert? Da muss man immer in Klammern dazu sagen, weil das von uns kaum noch jemand denken kann. Austausch war nicht immer, Tauschen war nicht immer das zentrale ökonomische Prinzip, auch wenn die hegemoniale Ökonomik das behauptet. Ja, das gab auch andere Ökonomien gegeben, Tauschökonomien, Gabenökonomien, auch Sklaverei. Ja, das ist keine Natur. Das ist eigentlich eine der wesentlichen Entdeckungen von Marx. Sozusagen, also das heißt, es gibt hier einen inneren Zusammenhang, auch sind die Computer zum Beispiel auch eine beliebte Diskussion in den letzten Jahren, dass es Computer gibt, dass es Bots gibt, ist ja nicht die Ursache für den Hochfrequenzhandel. Ja, man kann jetzt immer schneller werden im Hochfrequenzhandel. Aber warum macht man das überhaupt? Und da ist diese Stelle bei Marx, sagt, solange, wenn die Zirkulationszeit gegen Null geht, je kürzer die Zeit wird, desto fungierender ist das Kapital. Das ist der eigentliche Grund, warum es Hochfrequenzhandel an den Börsen, automatischen Börsenhandel gibt. Und nicht, weil man einen Computer hat. Die Computer erlauben das, die Zeit auf Nanosekunden und Netze zu verkürzen. Aber der Drive dahinter ist ein anderer. Man könnte ja auch was anderes mit Computern machen. Man muss das ja nicht tun. Ja, also insofern, also da gibt es einen Zusammenhang, wie gesagt, den wir nur skizziert haben, den man viel detaillierter macht. Also Geld ist als Medium, das scheint uns ein interessanter Punkt zu sein, wo man die Zirkulation und Bewegung, die Spezifika und Eigenheiten des Geldes, wo man versuchen könnte, über dieses Medium stärker über die Form, über die mediale Form der Gesellschaft zu sprechen. Man könnte ja sagen, Geld ist die mediale Form kapitalistischer Gesellschaften. Natürlich handelt man sich dann Diskussionen über den Wert ein, der eigentlich das Medium ist, das im Geld erscheint. Das kann ich jetzt nicht machen, das ist auch eine sehr komplizierte Diskussion. Aber Geld scheint im Grunde das Medium zu sein, das diese, wie das so ein Regel mal genannt hat, die Synthesis der Gesellschaft oder der kapitalistischen Gesellschaft in ihren verschiedenen Varianten legt. Und man müsste vielleicht untersuchen, wie eben bei Hochfrequenzhandel, war jetzt nur so ein schematisches Beispiel, wie dieses Medium mit anderen Medien interagiert, um die Form der, des, was man heute zum Beispiel kognitiven Kapitalismus oder digitalen Kapitalismus hervorbringt, ohne sich auf Verschwörungstheorien zu versteifen, die sozusagen das finstere Treiben von Finanzakteuren, der Hochfinanz, und dann dauert es nicht mehr lang, bis die Rothschilds kommen als Beispiel. Das ist leider so in diesen Diskursen. Sobald man anfängt, gesellschaftliche Formen zu personalisieren, ist leider, sind die schlimmsten ideologischen Konsequenzen nicht mehr fern. Die Gier der Banken und die Gier der Banker, brauche ich nicht zu sagen, wie das hinführt. Ja, und das heißt, also was man im Grunde, was, das ist unsere Skizze, was man im Grunde noch ausarbeiten müsste, wäre einerseits, und mein Aufsatz jetzt in der ZFM ist wieder nur ein Baustein dazu, dieses Verhältnis von Geld und anderen Medientechnologien historisch und systematisch genauer zu bestimmen. Man müsste versuchen, die Geschichte der Medien nochmal neu zu, oder nicht mal nochmal neu, um Gottes Willen, nein. Aber zu verschieben, ein paar Bogensekunden zu verschieben und diese Rolle, diese ökonomische Rolle nochmal genauer untersuchen und die Zusammenhang mit ökonomischen Dispositiven. Und hier ist ein schönes Zitat. Eine kritische Geschichte der Technologie wird überhaupt nachweisen, wie wenig irgendeine Erfindung, jetzt kommt eine Auslassung von mir, einem einzelnen Individuum gehört. Und dieses Zitat ist von Marx. Das ist von Marx. Es gibt eine implizite Techniktheorie. Also so wie man in der Medientheorie einen Bezug auf Geld findet unter der Hand, gibt es bei Marx einen impliziten techniktheoretischen Zug. Das hat also gar nicht so implizit, sondern ziemlich explizit. Und diese beiden Stränge müsste man im Grunde noch genauer zusammenführen. Und dann stellt sich natürlich ein bisschen eine Frage, die ich am Anfang noch offen gelassen habe. Was macht man? Wozu macht man das überhaupt? Ja, also ich meine, was ist eigentlich jetzt, wenn man schreibt Medienwissenschaft und Kapitalismuskritik, dann kann man sich auch die Frage stellen, wieso lassen wir das nicht einfach mit der Kapitalismuskritik? Ja, warum macht man das überhaupt? Und das ist natürlich wahrscheinlich im letzten Endes eine politische und ethische Entscheidung, die man nur schwer tiefer begründen kann. Meine persönliche Meinung ist die, dass, wie wir versucht haben, in den beiden Bildern auf dem Heft zu zeigen, es den ersten Punkt gibt, dass es zur enormen Ungleichverteilung des Reichtums führt und dass eben Kinder in Bangladesch im Dreck sitzen, damit wir unsere schicken, ich ja auch, iPhones haben. Ich bezichtige mich selber, ich gebe es zu. Aber das ist ja nur der einfachste Einwand. Man kann auch sagen, die ökologische Katastrophe, die wir erleben, ist eine Wirtschaftsform, die auf dem Prinzip GWG' basiert. Jetzt mal ganz runtergebrochen. Nicht so verwunderlich, denn diese Expansion des Kapitals ist im Prinzip unendlich. Wozu soll ich 100 Millionen akkumulieren? Wieso nicht eine Milliarde? Wie 100 Milliarden? Eine Billion? 10 Trilliarden? Aber die Welt ist endlich. Die Ökosphäre ist endlich. Also so überraschend, dass das irgendwann kollidiert und es ein Umweltproblem gibt, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist, und der letzte Punkt ist möglicherweise, ist das ja auch eine, wird das insofern auch zur Gefahr für uns selber, nicht nur ökologisch, sondern weil diese Reproduktionsform zu starker Instabilität neigt. Es gibt immer wieder periodische Krisen. Eventuell, das ist umstritten, auch immer schwerer werdende Krisen. Ja, dass dann plötzlich ganz Griechenland abgehängt wird und die Leute da auf den Stand der dritten Welt zurückfallen. Wer weiß, was passiert, wenn die nächsten Blasen platzen. Da kommt hier womöglich auch kein Geld mehr aus den Geldautomaten. Und also ich will jetzt keine Panik machen, aber ich will damit nur andeuten, es könnte sein, dass die Instabilität dieser Reproduktionsweise auch für uns selber jetzt nicht nur ökologisch zur Gefahr werden könnte. Das könnte ein Grund sein, Kapitalismuskritik zu betreiben. Ich will noch auf ein Beispiel hinweisen. Ich habe letzte Woche in Weimar einen sehr interessanten Vortrag von Orrit Halpern gehört. Und die beschäftigt sich viel mit der, auch die ist ja auch kritisch, kommt ja auch aus einer Art kritischen Orientierung. Und die hat so, ist durch die Welt gefahren und hat sich so Ausgrabungs-, also nicht Ausgrabungs-, das klingt ja, als ob es um irgendwelche Mumien geht, nein, sondern so Minen, wo zum Beispiel Gold abgebaut wird. Und wo das wird immer schwieriger und dann wird mit Chemikalien, wird die Umwelt zerstört und es wird, verwandelt sich in Wüsten die Landschaft. Da kann nichts mehr leben, ist nur noch grauer Matsch, soweit das Auge blickt. Da wird dann Gold rausgeholt und jetzt 10 Zwischenschritte weggelassen, da werden Goldbarren draus gemacht und die werden dann wieder im Keller der Zentralbank vergraben. Marx hat mal von den verrückten Formen des Kapitals gesprochen. Also nicht, nicht, dass manche verrückt sind, sondern dass diese Form als solche verrückt ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man die Oberfläche der Erde verwüstet, um ein Material rauszuholen, um es dann wieder zu vergraben. Material, das man nicht mehr essen kann. Ja? Und das wäre so der Punkt, ob man dann nicht darüber nachdenken müsste, ob man heute, wo die Gesellschaft, wir leben, so stark als Mediengesellschaft beschrieben wird, ob da auch die medienwissenschaftlichen kritischen Beitrag zu leisten könnte. Ich würde sagen, wir stehen am Anfang damit und wollen mit vielen Leuten aus sehr verschiedenen theoretischen Richtungen darüber diskutieren, weil wir glauben, dass dieses, wie mir scheint, leichtfertige Zurückweisung und Kritik ist obsolet, brauchen wir nicht mehr. Das kann man leicht sagen, solange man nicht in den Gegenden wohnt, wo der Boden in grauen Matsch und Schlamm verwandelt wird. Also in diesem Sinne, das war es erstmal für jetzt. Okay.